Die Schlüsselfrage einer jeden unipolaren Ordnung. Wer ist der Herr und Hüter? Sehr bald stellte sich jedoch heraus, dass die Vorstellung einer globalen Ordnung mit den Vereinten Nationen an der Spitze nicht funktionierte, da die Weltorganisation über keine eigenen Ressourcen verfügt und darauf angewiesen ist, dass alles, was sie zum Tätigwerden braucht, von den Mitgliedsländern zur Verfügung gestellt wird. Diese sind dazu aber nur dann bereit, wenn das ihren eigenen Zielen und Interessen entspricht. Ist das nicht der Fall, üben sie sich in Zurückhaltung oder stellen gar die Zahlungen an die Vereinten Nationen oder ihre Unterorganisationen ein. Zumindest drohen sie damit. Infolgedessen haben die bedeutenden Zahlerländer einen sehr viel größeren Einfluss auf die Politik der Vereinten Nationen als die armen Länder, die kaum etwas zum Budget der Weltorganisation beitragen. Außerdem werden alle großen und weitreichenden Entschlüsse vom Sicherheitsrat getroffen, in dem die mit Vetorecht ausgestatteten ständigen Mitglieder eine Art Direktorium der Weltorganisation sind, wobei die privilegierten fünf die Machtverhältnisse abbilden, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg darstellten, keineswegs aber die zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Lateinamerika, Afrika, die islamische Welt und Südasien haben im Sicherheitsrat keinen ihrer Bevölkerungszahl entsprechenden Einfluss, wohingegen Europa gleich zweimal vertreten ist. Das allein stellt die Legitimität von Sicherheitsratsentscheidungen in Frage. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts kommt hinzu, dass nach einer kurzen Zwischenphase, unmittelbar nach dem Ende des Kalten Krieges, Russland und China, aber durchaus auch die USA, wieder häufig von ihrem Vetorecht Gebrauch machen, sodass der UN-Sicherheitsrat sich seitdem in nahezu allen wichtigen Fragen selbst blockiert. Auch im Ukraine-Krieg hat sich die Hilflosigkeit der Vereinten Nationen gezeigt. De facto traten schon bald nach dem Ende des Kalten Krieges die Vereinigten Staaten von Amerika als einziger global handlungsfähiger Akteur an die Stelle der Vereinten Nationen und das mit wie ohne Mandatierung durch die Weltorganisation. Im Fall eines mandatierten Eingreifens der USA und weiterer Mächte, die sich ihnen anschlossen, lässt sich das, meist handelte es sich um militärische Interventionen, die innergesellschaftliche Kriege oder die Okkupation eines Landes durch eine fremde Macht beenden sollten, nach dem Typ einer Patron-Agent-Beziehung beschreiben. Die Vereinten Nationen waren der Herr, Patron, und die USA bzw. das US-amerikanische Militär dessen ausführender Arm, Agent. In diesem eher seltenen Fall dreht sich die Legitimitätsdebatte allein um die Ausführung des Auftrags, also darum, ob der Agent sich an das Mandat gehalten oder unter dessen Schutz eigene Zielsetzungen verfolgt hat, und darum, ob ihm Verstöße gegen das Kriegsrecht zur Last gelegt werden. Erheblich kontroverser verlaufen die Debatten indes, wenn die US-Intervention ohne UN-Mandat erfolgt, weil eine Vetomacht dagegen gestimmt hat. Dann handeln die USA und ihre Verbündeten auf eigene Faust, agieren also selbst als Patron, sodass sich die Frage stellt, wer oder was sie dazu legitimiert hat. Einmal mehr ist es die auf Friedrich Barbarossa abzielende Frage des Johann von Salisbury, wer denn die Deutschen zu Richtern über die Völker bestellt habe, mit der die Legitimität des US-amerikanischen Agierens in Zweifel gezogen wird. Für die einen läuft die Antwort auf den Vorwurf willkürlichen Machtgebrauchs seitens der USA hinaus, eines Agierens in Fortsetzung des vormaligen Imperialismus und Kolonialismus der Europäer, während die anderen auf die aufwendige Prüfung der Interventionsgründe in den öffentlichen Debatten einer Demokratie verweisen, die meist entlang der Theorie des gerechten Krieges erfolgt und im Sinne einer Selbstprüfung an die Stelle eines UN-Mandats tritt. Die Prüfung der guten Gründe für eine Intervention kann indes so gründlich und sorgfältig verlaufen, wie das nur möglich ist. Sie findet nie die Akzeptanz aller im Sicherheitsrat vertretenen Mächte und wird von vielen als einseitige Durchsetzung westlicher Werte zurückgewiesen, ganz so wie Johann von Salisbury einst Friedrich Barbarossa nicht als legitimen Nachfolger der römischen Kaiser, sondern als deutschen Tyrannen apostrophiert hat. Nahezu gleichzeitig stellt sich in den USA die Frage, warum man eigentlich die Aufgaben der Weltgemeinschaft übernehmen und die damit verbundenen Kosten tragen solle, um dann doch nur Kritik und Widerspruch dafür zu ernten, bis hin zu Terroranschlägen auf amerikanische Staatsangehörige und US-Einrichtungen in aller Welt, zuletzt auch im eigenen Land. Nach etwa 3 Jahrzehnten, in denen die USA die Rolle des Hüters einer unipolaren Weltordnung übernommen hatten, waren sie dessen müde und begannen damit, sich aus dieser Position zurückzuziehen. Der wesentlich von der US-Administration veranlasste Rückzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan, wo man sich fast 20 Jahre lang vergeblich um die Befriedung des Landes und die Modernisierung der Gesellschaft bemüht hatte, steht für den vorläufigen Abschluss dieses Rückzugs der USA und ihrer Verbündeten aus der Hüterposition. Die erschütternden Szenen am Kabuler Flughafen im August 2021 sind zum Symbol für das Scheitern des humanitären Interventionismus als zentraler Bestandteil einer unipolar entworfenen Weltordnung geworden. Jenseits der Eigeninteressen diverser Mächte, die mit dem Agieren der USA in der Rolle eines Hüters nicht einverstanden sind und es als kolonialistisch oder imperialistisch kritisieren, stellt sich bei einer normativen Evaluation der US-Politik der letzten drei Jahrzehnte die Frage, ob die USA eher als Herr oder mehr als Hüter aufgetreten sind. Man kann diese Frage auch umformulieren und fragen, was macht aus einem Herrn einen Hüter? Ersterer, so die vorläufige Antwort, orientiert sich wesentlich an seinen eigenen Interessen, während letzterer vor allem das Gemeinwohl der Menschheit im Auge hat. Der Verweis auf das Gemeinwohl, das im konkreten Fall in umfassenden Beratungen ermittelt werden muss, was bei Zeitdruck zum Problem werden kann, ist eine Reaktion auf die Unbeantwortbarkeit der Frage des Johann von Salisbury. Mit dem Gemeinwohlargument verschiebt sich nämlich die Aufmerksamkeit von der Berechtigung des Handelns hin zur Betrachtung der Ergebnisse des Handelns. Die nicht vorhandene und der Sache nach auch kaum mögliche Input-Legitimation wird durch eine Output-Legitimation ersetzt, bei der zwar ebenfalls nicht zu erwarten ist, dass bei ihrer Bewertung alle übereinstimmen, aber doch so etwas wie eine Mehrheitsmeinung relevant wird. Legitimitätstheoretisch ist die Unterscheidung zwischen Herr und Hüter nicht viel mehr als eine Krücke. Politiktheoretisch füllt sie indes eine Leerstelle aus, die sonst allzu deutlich auf die fehlende Legitimation einer Weltmacht verweisen würde, die sich zum de facto Patron der gesamten Menschheit aufgeworfen hat. Doch diese Lösung ist und bleibt eine Nothilfe, die kaum als Grundlage einer auf Dauer angelegten Weltordnung dienen kann. Das zentrale Legitimationsproblem des unipolaren Ordnungsentwurfs der letzten drei Jahrzehnte ist freilich nicht nur dessen Unipolarität, sondern auch der globale Geltungsanspruch seiner Werte und Normen. Die dem westlichen Universalismus verpflichtete Normordnung hat, wenn man sie ernst nimmt, zur Folge, dass der Hüter der Ordnung, gleichgültig ob Vereinte Nationen oder USA, für die allüberall auftretenden politischen wie sozioökonomischen Probleme und Konflikte zuständig ist, beziehungsweise für ihre Nichtbearbeitung verantwortlich gemacht werden kann. Die Massenmorde in Ruanda, aber auch das Massaker von Srebrenica sind Beispiele dafür. Warum wurde in beiden und vielen weiteren Fällen nicht rechtzeitig eingegriffen? Derlei überfordert den Hüter sowohl kapazitativ als auch hinsichtlich des erforderlichen Wissens und führt zu einem wachsenden Unbehagen bei denen, die für die Kosten der Intervention aufzukommen haben, den US-amerikanischen Steuerzahlern. Unterfinanzierung der UN und Skepsis gegenüber Interventionen bei US-Wählern waren die Folge. Donald J. Trumps Parole »America first« war die definitive Absage an die Hüterrolle. Auch mit Verweis darauf, dass die Anzahl der Trittbrettfahrer überhand genommen habe, die von den Leistungen der Amerikaner bei der Eindämmung des Terrors profitierten, sich aber finanziell nicht daran beteiligten. Das wurde zum Hebel für den von Trump durchgesetzten Rückzug der USA aus der Hüterrolle. Es war zugleich das Ende des Anspruchs der USA, die Zentralmacht einer unipolaren Ordnung in globalem Maßstab zu sein. Sehr viel einfacher sind Aufbau und Aufrechterhaltung einer unipolaren Ordnung dagegen, wenn diese nicht global, sondern räumlich begrenzt ist. Dann betreffen die Kosten dieser Ordnung nicht Gemeingüter, Common Goods, sondern Clubgüter, was bedeutet, dass man sie nicht nutzen kann, ohne zuvor in ihre Verfügbarkeit investiert zu haben. Die Kosten der Ordnung verteilen sich insofern auf viele Schultern. Clubgüter unterliegen dadurch nicht dem, was man in der Wirtschaftswissenschaft als Tragödie der Allmende bezeichnet, dass alle das frei zugängliche Gut oder Angebot nutzen, sich aber keiner findet, der für dessen Bereitstellung und Pflege zu sorgen bereit ist, oder wenn es doch einen geben sollte, der das aus karitativen oder philanthropischen Motiven heraustut. Das tun aber nur Hilfsorganisationen und nicht Staaten. Um in den Genuss von Clubgütern zu kommen, muss man die Eintrittsvoraussetzungen des Clubs erfüllen und einen monatlich oder jährlich anfallenden Beitrag entrichten, also zur Verfügbarkeit dessen, was der Club bereitstellt, das Seine beitragen. Auch können die Clubmitglieder den Beitritt absehbar zahlungsunwilliger oder zahlungsunfähiger ablehnen und säumigen Mitgliedern mit Ausschluss drohen. Das alles ist bei allgemein verfügbaren Gütern nicht der Fall, weswegen sich hier die Trittbrettfahrer versammeln und die Allmende übernutzen. Das Theorem von der Tragödie der Allmende, ursprünglich entwickelt, um die Dilemmata einer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu erläutern, lässt sich auch auf Bündnisse und Allianzen sowie auf globale oder regional begrenzte Ordnungen anwenden. Dabei zeigt sich, dass der Hüter einer globalen Ordnung in ein Ensemble von Gütern investiert, das von allen möglichen Nutznießern in Anspruch genommen wird, die sich aber selbst um deren Erhaltung und Pflege nicht weiter scheren und darauf setzen, dass ihre Nutzung zum Gewohnheitsrecht wird. Der Hüter einer regional begrenzten Ordnung, wie die NATO oder auch die EU, die nach dem Clubmodell organisiert sind, hat es mit einer Organisation oder Union zu tun, in der die ihr Angehörenden zum Fortbestand dieser Ordnung beitragen müssen, um in den Genuss der Leistungen zu kommen. Das erklärt, warum räumlich begrenzte Ordnungen mit Hüter leidlich gut funktionieren, während globale Ordnungen den Hüter notorisch überfordern. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass eine globale Ordnung normativ nicht anspruchsvoll sein kann, weil sie, wenn sie funktionieren soll, auf einen Hüter angewiesen ist, der die Werte und Normen auch durchsetzt. Den gibt es jedoch nicht, weil die Hüterrolle mit dauerhaft hohen Kosten verbunden ist oder, wenn es ihn doch gibt, ist es einer, der Herr statt Hüter sein will. Insofern muss eine globale Ordnung nach den mechanischen Gesetzen von Übergewicht oder Gleichgewicht funktionieren und deswegen ohne Hüter auskommen. Das ist das Dilemma einer vertragsgebundenen Außenpolitik. Letzten Endes ist sie auf einen Hüter angewiesen, den es aber auf Dauer nicht gibt, oder sie muss dessen Aufgaben selbst übernehmen, womit sie aber strukturell überfordert ist. Eine normativ anspruchsvolle Ordnung planetarischen Ausmaßes bedarf eines Hüters, der sich in großem Stil und weitgehend auf eigene Kosten um sie kümmert. So wie die Dinge liegen, ist nicht erkennbar, woher ein solcher Hüter kommen kann und warum er sich für die Wahrung eines Gemeinwohls einspannen lassen soll, das sich mit seinen Eigeninteressen nicht deckt.